unsere Fortsetzung beginnen, mit der Fortsetzung des Themas, das wir heute Morgen eben begonnen haben. Heute Morgen ging es ja schwerpunktmäßig um Schavuot. Ich weiß nicht, ob da noch einiges kommt. Auf jeden Fall kommt auch Sukkot, das zweite Fest. Wir wollen aber, bevor Kurt Schneck fortfährt, gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für die Versammlung heute Nachmittag, danken dir für die Weisheit, die Klugheit, die wir Stück für Stück und Stück für Stück auch etwas mehr erkennen und verstehen dürfen, die du in deinem Sohn geoffenbart hast, die du in deinem Wort niedergelegt hast. Was für herrliche Gedanken des Heils, der Rettung und des Friedens. Was bist du doch für ein wunderbarer Herr, der so exakt und so in seinen Linien und Ordnungen, die er selbst in seinem Wort niedergelegt hat, handelt und wirkt. Und jetzt danken wir dir auch für diesen ersten Teil unseres Nachmittags und bitten dich um deinen Segen, auch für unseren Bruder, für Kurt Schneck, dass du ihm Weisheit gibst, Spannkraft, dass du ihm Gnade gibst und uns auch Aufmerksamkeit, ein wirkliches Hören und vor dir stehen. Amen.
So, wir haben noch einiges vor heute Nachmittag. Wenn die wirklich kritische Phase dann kommt, so um 14.36 Uhr, wo der statistische Todpunkt ist, da seid ihr schon in die Kaffeepause dann entlassen. Das ist also die Zeit, da kann man jeden mit einem nassen Lappen erschlagen. So much ist er. Aber jetzt steigen wir ein. Wir haben noch drei Punkte zum Thema Schavuot, und zwar der nächste wichtige Gedanke: Pfingsten, das ist das Fest, wo Gott Wohnung nimmt. Soweit ist klar. Untertitel ganz bewusst so gewählt: Der Heilige Geist und das Gebot. Geist und Gesetz. Als Israel am 50. Tag am Sinai ankommt, empfängt es die Gebote. Darauf haben wir uns schon geeinigt. Allerdings, eine Sache war im Alten Testament offen geblieben. Das war eine Frage, die ständig ein Problem schuf. Wir wissen es, was richtig ist. Wir kennen die Ordnungen Gottes, kennen seine Gebote, sind bestens mit denen vertraut. Nur es fehlt so oft an Kraft, das zu verwirklichen. Und das ist, wenn man sich im Propheten Hesekiel umschaut, zum Beispiel im Kapitel 36, Verse 26 und 27, da gibt es eine atemberaubende Verheißung. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ganz ähnlich Hesekiel Kapitel 11, der Vers 19. Ich will ihnen ein anderes Herz geben, einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Nicht fleischlich, sondern ein fleischernes Herz. Man könnte es ganz schlicht so formulieren. Das Problem ist nicht die Erkenntnis, sondern immer die Frage nach der Energie. Die Frage nach der Kraft. Gebote, Ordnungen, Weisungen, das gab es jede Menge. Was aber so oft fehlte, war die Kraft, es zu leben, es umzusetzen. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, in Apostelgeschichte 2, 1 und die folgenden Verse, dann wissen wir, der Heilige Geist nimmt Wohnung und er sorgt auch dafür, dass das Gebot auch gehalten wird. Er wirkt, was er gebietet. Gerade im großen Kapitel über den Heiligen Geist, im Brief an die Römer, Im Kapitel 8, im Vers 4, da lesen wir diese Sache bei Paulus: Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert ist, wird in uns erfüllt, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das heißt, wenn der Geist kommt, dann wirkt er nicht nur die Überführung von Sünde, nicht durchs Gesetz kommt das Erkenntnis auch der Sünde, Geist Gottes überführt von Sünde, sondern Geist ist auch da, um das Gesetz in uns zu verwirklichen. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, die wird durch den Geist in uns erfüllt. Und so sind Geist und Gesetz eben kein Gegensatz. Und ich halte es persönlich für eine theologische Leichtfüßigkeit erster Ordnung. Vielleicht sagt jemand auch was ganz anderes hier, aber für mich steht eine Sache fest: Die erste Geistesgabe ist das Gebot, nicht die Zungenrede. Geist und Gesetz sind keine Gegensätze und dürfen nicht beständig gegeneinander ausgespielt werden. Wenn der Geist kommt, dann bringt er das Gebot. Dann nimmt er Wohnung in uns als jemand, der in uns das Gebot erfüllen möchte. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist ist immer mehr, aber nie weniger als dankbarer Gehorsam gegen das Gebot. Der Heilige Geist verschafft keine Ekstasen, sondern er zieht zum Gehorsam gegen das Gebot. Und die Verbindung mit dem Heiligen Geist führt dann in eine Verbindlichkeit der Lebensführung. Ich sage gleich noch was zum Stichwort Spiritualismus. Natürlich ist zugleich Gott damit auch am Ziel des Heils angekommen. Er nimmt jetzt wieder Wohnung, zieht bei uns ein und aus dieser Innengemeinschaft wirkt er eben ein anderes Leben. Stichwort Spiritualismus. Schwärmerei wird es auch manchmal genannt. Ekstatisches Christsein, wie immer du es nennst. Das ist übrigens eine Typensache, gell? Also nicht alle Schwaben sind geeignet dafür. Bei Baden, dann weiß ich es nicht. Wir sind weinselig. So eine Frömmigkeitsrichtung wie Spiritualismus, das ist oft mit einem hysterischen Persönlichkeitstyp verbunden. Hysterisch nicht als Wertung zu verstehen, auch kein Krankheitsbild, sondern ein Freiheitstyp, der wenig Festlegung möchte, Angst hat vor allem, was tradiert ist, der den Wandel liebt, den Aufbruch liebt. Das sind ganz liebe, wertvolle Menschen und genauso geisterfüllt wie andere. Aber wir müssen aufpassen. Spiritualismus, das sehe ich vor allem dort, wo der Geist ohne das Wort bleibt, wo der Geist ohne Gebot bleibt. Da ist diese Gefahr, sich eigene Regeln zu machen. Der Geist hat mir gezeigt. Haha. Und das stimmt nie, wenn es gegen das Wort und gegen das Gebot ist. Gott führt niemals gegen sein eigenes Gebot. Wenn du jetzt die Ehefrau von Hosea ins Spiel bringen möchtest, das war eine einmalige Sache, die kannst du aber nicht verallgemeinern. Schlimm wird es dann, wenn man bestimmte Gesetzesbrüche, Übertretungen auch noch geistlich bemäntelt, so mit frommen Sprüchen umgibt. Ich habe Frieden in dieser Sache. Leider, es gibt keinen Frieden Jesu in Dingen, die er verboten hat. Da müssen wir klar werden. Spiritualismus heißt auch dort, wo Gott dann direkt redet, so spricht der Herr. Das ist oft dort die Frage auch, wo mit hörendem Gebet gearbeitet wird und so weiter. Können wir nicht darauf eingehen, aber dieses so spricht der Herr, wenn ich das jemandem sage, das muss man sich sehr genau überlegen. Denn es muss wirklich ein Wort vom Herrn sein und nicht einfach nur eine Frömmigkeitskultur, das kann es ja auch sein. Zur Schwärmerei gehört dann oft auch diese Gottesunmittelbarkeit, dass man Gott pur erleben möchte, schauen in Visionen oder eben im Glauben. Und wir haben oft so auch auf Parten das draufstehen, dass er jetzt sehen darf, was er vorher geglaubt hat. Nein, die Gottesschau in dem Sinne ist uns noch nicht geschenkt. Das bleibt uns vorbehalten. Ein ganz wichtiges Moment in dieser Frage auch ist, Schwärmerei ist oft dort, wo man denkt, ich bin jetzt nur noch geistlich. Und das Fleisch ist nicht mehr da. Und das ist leider ziemlich falsch. Dass der Geist das Fleisch überwindet, das ist für mich eine klare Sache. Und dass ich als Christ nicht fleischlich leben muss und mein Ich nicht wieder auf den Thron setzen muss, das ist für mich alles klar, das ist überhaupt keine Frage. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, der Geist streitet wieder das Fleisch. So steht es im Galaterbrief im 5. Kapitel. Das Fleisch ist immer noch der beharrliche, immerwährende Gegner und Feind jedes geistlichen Lebens. Und das Fleisch lässt sich nicht heiligen, es lässt sich nicht verbessern, es lässt sich nicht reformieren, es bekehrt sich nicht, es wird nicht schwächer, es wird mit jedem Tag und mit jeder Sünde eher fetter. Du musst ihm nicht folgen. Paulus sagt es im Römerbrief ja auch ganz klar. Das Prinzip des Lebens, das Prinzip des Geistes, das Prinzip des Lebens in Jesus Christus, dieses Prinzip hat mich freigemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Ich mache nur diese eine kleine Anmerkung, dass man das nicht übersieht. Wenn im Römerbrief bei Paulus Gesetz steht, dann muss man genau hinhören, was er meint. Und manchmal meint er bei Gesetz nicht eine Sammlung von Regeln, Ordnungen, Vorschriften, Paragraphen, sondern ein wirkendes Prinzip. Und das Fleisch wirkt, und darum kann man reden vom Gesetz des Fleisches. Das Fleisch macht keine Regeln. Und das Fleisch zieht mich nach unten, wie die Schwerkraft. Der Geist wirkt und zieht mich und trägt mich nach oben und kann mich auch aus dem Fleisch immer wieder herausholen und tut es auch, tut nichts lieber als das. Aber das Fleisch hört nicht auf und so ist der große Irrtum bei Leuten immer der, dass sie denken, sie sind nur noch geistlich. Aber es ist eine Schlüsselerkenntnis für biblische Anthropologie, jeder Mensch ist immer geistlich, seelisch und fleischlich. Wenn bei uns Leute gekommen sind, die sich für Mission interessiert haben und in Mission einsteigen wollten, dann haben wir Gespräche gehabt natürlich und wir haben auch immer gewusst und auch besprochen, es gibt für diesen Dienst, den du da anstrebst, immer ein geistliches Motiv. Das unterstelle ich jedem von Anfang an. Du willst wirklich zu denen gehen, die Christus noch nicht kennen. Wirklich. Da ist ein seelisches Motiv, denn sehr oft wird Mission verkauft als das große Abenteuer. Das große Erlebnis. Da, wo man zur Selbstentfaltung kommt, sein eigenes Potenzial entfalten kann. Lauter so ein Kram. Seelisches Motiv muss noch nicht einmal sündig sein. Und es gibt für alles, was du tust, ein fleischliches Motiv. Und auch wenn die Mission geht, der ist nicht frei von diesem Gedanken, dass er weiß, ich bin dann womöglich jetzt Elite. Ich gehe den besonderen Weg. Ich gehe den Weg, den andere nicht gehen und. Predigen. Du, ich will das Evangelium verkündigen. Ich habe ein geistliches Motiv bei aller Verkündigung. 100%. Und ich habe ein seelisches Motiv auch in den Dingen. Ich mag es, wenn man mir sagt, das war fein. Ich mag es, wenn man mir sagt, das hilft, das tröstet, das richtet auf. Höre ich gerne und das ist auch noch keine Sünde. Und ich habe ein fleischliches Motiv, ich will immer besser sein als alle möglichen. Neid und Ehrgeiz zerfrisst mich. Ich habe da mit Jesus geredet, was machen wir jetzt? Sagt er, ja, dann geh predigen. Ja, wie? Ich weiß, wie du gestrickt bist und ich weiß, was zu dir gehört. Aber geh und verkündige dein Wort. Wenn ich warte, bis du geistlich pur bist, ohne Vermischung, wird nie eine Predigt gehalten. Und so ist es die schöne Sache, dass ich diese Dinge auch immer wieder zu Christus bringen kann. Aber wir müssen uns im Klaren sein, für alles, was wir machen, gibt es ein geistliches Motiv, ein seelisches und ein fleischliches Motiv, was auch dazu gehört beim Geist, das ist die kleine Exkurse, der ist mir immer wichtig. Wenn Geist ohne Gestalt bleibt, dann verflüchtigt sich das. Geistliches will gestaltet werden. Wenn wir die Gestalt verlieren, verlieren wir nämlich auch den Geist. Darum ist es so ein Problem, wenn Kirchen in Deutschland zu Schwimmbädern und zu Supermärkten umgebaut werden. Jetzt sage ich nicht, dass die Kirche das Heil ist in diesem, auch schon gar nicht das Gebäude. Aber je mehr Gestalt sich entzieht, desto mehr verliert man auch den Geist. Jetzt steht wenigstens noch so ein Teil rum, wo man sagen kann, das ist eine Kirche. Ah, wozu wurde denn das gemacht? Und da kann ich das Evangelium aufhängen. Wenn alles weg ist, dann ist es einfach auch schwierig geworden. Geistliches will sich gestalten, will sich ausdrücken, braucht immer Form und Farbe. Das gilt fürs neue Jerusalem, haben wir gestern gesehen. Und das gilt immer auch in diesem Zusammenhang, dass es geistliche Gegenwart ohne Gestalt fast nicht gibt. Nicht, wenn jemand beim Gottesdienst sagt, ich bin im Geiste bei euch, sage ich nichts da. Du bringst deinen Body. Falls du gerade mal einen Kopf unter dem Arm hast, können wir darüber reden. Das muss vielleicht nicht sein. Stuart Briscoe, guter Bekannter von mir, der eine große Kirche da als Pastor versorgt hat in Elmbrook Church, Milwaukee. Der musste bei dieser so eine Megakirche mit ein paar tausend Leuten Gottesdienst besuchen und die mussten da anbauen, weil es eben gewachsen ist. Und dann geht er mit einem Architekten, der war auch Christ, da so durch diesen Anbau und dann plötzlich fängt Stuart zu grinsen an und sagt zum Architekten, und da oben, da hätte ich noch gerne eine Empore, so ein Balkon für die Geister, Balcony for the Spirits. Der Architekt guckt ihn schräg an und sagt, was meinst du? Ja, ich möchte da oben einen Raum haben für die Leute, die am Sonntag im Geiste bei uns sind. Und der Architekt sagt es einfach, das geht in Leichtbauweise. Geistlich muss sich gestalten, das muss sich ausdrücken, ist Leibhaftigkeit. Und nur in einem Nebensatz, ohne darauf, wir sind bei einem Seminar schon darauf eingegangen, das Materielle ist nicht der Feind des Geistigen. Das Materielle ist nicht der Feind des Geistes. Der Leib ist nicht der Feind des Geistes. Der Leib ist Ausdruck des Geistes. Und als Gott schuf, stand etwas da. Und als es erfüllt ist mit seinem Geist, war es eine Schöpfung. Das ist alles, was wir an Weltverneinung und Weltfluch kennen. Das dürfen wir hier getrost streichen. Und letzter Gedanke dazu: Vorsicht vor alle Arten von Idealismus, Perfektionismus. Dass man hier schon und jetzt vollkommene Zustände haben wollen, im Persönlichen, in der Gemeinde. Sieg, nicht Anfechtung, keine Niederlage, kein Scheitern, kein Versagen. Wer Gemeindenideal haben möchte, der macht sie kaputt. Es gibt keine ideale Gemeinde. Die ideale Gemeinde gibt es nicht, den idealen Seelsorger, Pfarrer, Pastor, Prediger gibt es nicht, die ideale Diakonin gibt es nicht, die sind alle einfach nicht ideal. Und mit Idealen kann man Menschen unheimlich zerstören, mit Perfektionismus kann man sie restlos und grenzenlos überfordern. Also, wenn man Gott von ganzem Herzen liebt, nimmt man sich auch sein Gebot zu Herzen. Wer Gott liebt, liebt auch sein Wort. Und wer Gott liebt, liebt auch sein Gebot. Gebot und Gnade gehören zusammen. Das Gebot ist Gnade. Ohne Gebot landen wir in gnadenlosen Verhältnissen. Das muss uns klar sein. Und dieses ständige Gegeneinander ausspielen, Geist, Gesetz, Gebot, Gnade, das halte ich theologisch für unverantwortlich. Man muss sagen, wie sie zueinander stehen. Oh ja, das muss geklärt und differenziert werden. Aber zu sagen, in der Zeit des Geistes gibt kein Gesetz mehr, zu sagen, in der Zeit des Geistes, der Gnade gilt kein Gebot mehr, das ist einfach schlicht falsch. Wir brauchen das Gebot, denn ohne Gebot landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Und die erste Gabe ist das neue Herz, das wieder Verlangen hat, dem Gebot zu gehorchen. Die Hesekiel-Stellen habe ich schon genannt. Kannst du es auch so sagen? Beziehung führt zur Erziehung. Heil wirkt sich aus in Heiligung. Mein Verhältnis zu Gott bestimmt dann auch mein Verhalten. Leben mit Gott ist ein Leben in Ordnung, in Ordnung in der Liebe. Und da bitte niemals die Reihenfolge vertauschen. Verhalten stellt kein Verhältnis her. Aber ein Verhältnis drückt sich aus in Verhalten. So rum geht's. Wer es noch nicht weiß, ich habe das sicher schon einmal erzählt, aber ich bin so ziemlich der weltbeste Abwäscher nördlich der Alpen gewesen, jetzt auch seit ich in Kärnten bin, auch südlich der Alpen. Aber ich bin schon vergeben, also macht euch keine Hoffnungen, aber ich wasche gerne ab. Bin mit einer Frau ständig in Clinch, weil ich lieber abwasche, als das Zeug in Geschirrspüler zu geben. Geschirrspüler hat eine riesen Identitätskrise bei mir ausgelöst. Wozu werde ich jetzt noch gebraucht? Meine Kinder, die haben das zunächst zumindest nicht so übernommen. Die konnten trotz einem tadellosen Vorbildes da ganz cool vorübergehen. Freunde meiner Kinder, wenn die gekommen sind zu Besuch, die haben gesagt, der Schneck, das schaut ja nach einem Haufen Arbeit aus. Was Sie da für eine Menge Arbeit haben, dürfen wir Ihnen helfen und legen Hand an. Super Verhalten. Aber Ihr Verhalten bringt Sie nicht in ein Verhältnis der Kindschaft zu mir. Und auch meine Kinder trotz einem lausigen Verhalten verlieren nicht das Verhältnis, das sie zu mir als Kindschaft haben. Wie gesagt, die Reihenfolge muss man beachten. Wir werden als gnadenselig. Und natürlich ist auch das Gesetz kein Heilsweg. Das ist alles klar. Wir werden nicht durchs Halten von Geboten selig. Wir werden selig aus Gnaden. Es gibt auch keine Heilssicherheit aus dem gehaltenen Gebot. Das kann man alles streichen. Das Gebot hat aufgehört, ein Terror zu sein. Das Gebot richtet bei uns auch keinen Zorn mehr an. Römer 4,15. Und mit einem heiligen Leben sichern wir nicht unser Heil. Brauche ich nicht, denn ich habe Heilsgewissheit. Ich habe die Zusage, es ist alles gut. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Zugang zu Gott in der Gnade, durch die Gnade, in die wir jetzt stehen. Und wir haben Frieden mit Gott. Ist uns alles zugesagt, verbrieft und versprochen. Und ein heiliges Leben fügt meinem Heil bei Gott kein Jota hinzu. Ich darf sicher sein, weil Gott es mir zugesagt hat, dass ich bei ihm ankomme. Ja, man muss es genau ordnen. Heilsweg ist das Gesetz keines. Dafür nimmt die Gnade auch nach dem Scheitern wieder an. Ich bin aus Gnaden selig geworden, ich bleibe aus Gnaden selig und ich werde auch nach dem Scheitern wieder angenommen. Aber wie gesagt, Heiligung kommt ohne das Gesetz nicht aus. Das Gesetz beschreibt, wie heiliges Leben aussieht. Der Heilige Geist schenkt die Kraft. Der Heilige Geist ist ein heiligender Geist. Und so haben wir im Gesetz die notwendige Erziehung zur Heiligkeit. Aber alle Kraft kommt nicht aus uns, sondern wird von ihm geschenkt. Das lasse ich weg. Brauche ich nicht sagen, dass wir natürlich nicht alle Gesetze halten müssen, die im Alten Bund stehen. Es geht hauptsächlich immer nur um den Dekalog, die 10 Gebote, was dazugehört. Letztes hier zu unserem Thema über Schawot. Schawot ist auch Sendung. Zu Pfingsten beginnt die Mission. Der Sinai-Bund ist ein Missionsbund. Und an Israel sollte die Welt entdecken, was es heißt, mit diesem Gott zu leben. Schon der Sinai-Bund war ein Missionsbund. Israel war gedacht als Modellvolk. Israel war von Gott erwählt und berufen, dass es der Welt vor Augen führt und zeigt, wie das ist, wenn man mit diesem Gott lebt. Und dass die Leute angesprochen werden, eingeladen werden. Wir werden es am Ende noch von Sukkot sehen. Selbst Abraham hat Gott nicht nur angerufen beim Bauen seiner Altäre, sondern hat Gott ausgerufen, verkündigt. Sendung ist immer die Leidenschaft des dreieinigen Gottes. Gott ist immer ein Gott, der aus sich herausgeht. Gott ist ein Gott, der sich verausgabt, der sich verschenkt an die Welt. Und seine Knechte und Diener sind sein Geschenk an die Welt. Es gibt einen schönen Text beim 5. Mose im Kapitel 4, ab Vers 6. Haltet nun diese Gebote und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Israel sollte von Anfang an die Heidenwelt in Staunen versetzen, der Heidenwelt zeigen, was es heißt, mit diesem Gott leben. Und die Erwählung Israels hat überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Exklusivität fürs Heil, sondern mit einer Berufung für die Welt der Heiden. Die Erwählung Israels dient der Welt, ist für die Welt. Beim Exodus haben wir das Gleiche. Das war eine Missionsbewegung gewesen. Viel fremdes Volk zog mit. Ob das andere Sklaven waren oder auch Ägypter, das sei mal dahingestellt. Aber Pfingsten wird auf jeden Fall zum Auftakt für die große Ernte aus allen Völkern. Pfingsten bedeutet Sendung. Pfingsten bedeutet, jetzt geht hin in alle Welt und macht mir die Völker zu Jüngern. Jetzt beginnt dieses Programm und ihr geht nicht aus eigener Kraft, sondern ihr geht, weil ich euch sende. Und letzter Satz dazu. Der Heilige Geist sammelt und er sendet. Und passt mir auf. Ohne Sendung verkommt die Sammlung zur Sitzung. Sitzung wiederum schafft schwache Beine und breite Gesäße und produziert so inspirierende Dinge wie Satzung. Kann man sich ganz leicht merken. Sammlung ist gut, Sammlung ist notwendig. Dass wir hier zusammenkommen, ist immer gut, aber es muss immer auch die Herausforderung zur Sendung mit eingeschlossen sein. Sonst verkommt das Ganze, wie gesagt, nur zur Sitzung. Wir sitzen zusammen und lassen uns nicht mehr senden. Und wenn man die Sendung verweigert, muss man aufpassen, dann gerät eine Gemeinschaft, ich rede nicht individuell, da bin ich vorsichtig, aber wenn man die Sendung verweigert, gerät eine Gemeinschaft in Geistvergessenheit und Geistverlassenheit. Der Geist zieht sich aus Gemeinschaft zurück, nicht individuell, aber er zieht sich aus Gemeinschaft zurück, die nicht dem Hauptanliegen, das er hat, zur Verfügung steht, nämlich dass das Wort in die Welt getragen wird, Menschen heimgeholt, heimgebracht und heimgerufen werden. So, das ist so mal der erste große Bogen zum Thema Shavuot. Dann geht es weiter im Text. Wenn mir am Ende noch was Zeit bleibt, dann kann ich zu Rosh Hashanah einen, zwei Sätze sagen, aber ich möchte jetzt Sukkot vor allem abdecken, so ist es auch angekündigt und das ist wichtig. Sukkot als Untertitel kann man schreiben, Vorahnung der Vollendung. Vorahnung der Vollendung, Fest der Hoffnung, auch Fest der großen Ernte. Und zunächst ist es ein Fest der Hoffnung. Sage zu den Israeliten, 3. Mose 23, 33 bis 34. sagt zu den Israeliten, am 15. Tag des 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. 7 Tage lang. Also der 15. Tag des 7. Monats. Der erste Tag ist der Neujahrstag. Der 10. Tag ist Yom Kippur. Der 15. Tag, das ist dann der erste Tag von Sukkot. Sukkot, das ist das dritte große Fest im Jahreszyklus, an dem das Volk erscheinen sollte vor dem Angesicht des Herrn. Nun interessant, Sukkot ist zunächst ein Ortsname. Sukkot, der hebräische Name für dieses Fest, das ist die Mehrzahlform von Sukkah und Sukkah ist Hütte. Sukkot wird dreimal im Alten Testament als Ortsname erwähnt. In 1. Mose 33, Vers 17, ein Durchzugsort. Jakob zog nach Sukkot, baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Jakob ist zurückgekommen aus Mesopotamien, hat sich mit seinem Bruder versöhnt. Dann zieht er weiter nach Sichem. Sukkot ist auf dem Weg, ein Durchzugsort, nur ein kurzer Aufenthalt. Deshalb auch hauptsächlich Hütten. In 2. Mose, Kapitel 12, 37, da lesen wir, also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Hier wird Sukkot ein zweites Mal als Ortsname erwähnt. Es ist der erste Zwischenstopp auf dem Weg der Israeliten aus Ägypten heraus, aber auch hier wieder nur ein kurzer Zwischenstopp. Nach 2. Mose 13, Vers 20 ziehen sie dann unter der Führung Gottes wieder weiter. Und dann, interessant, in Josua 13, 27, im Tal aber, Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot, Zaphon, was übrig ist vom Reich Sihons, des Königs von Heschbon, den Jordan und sein Gebiet bis ans Ende des Sees Kinneret, jenseits des Jordans im Osten. Sukkot ist hier ein Ort in dem Gebiet, das Mose dem Stamm Gad als Erbteil übergeben hat. Und hier sind Regionen beschrieben, die zu diesem Erbteil gehören. Interessant. Dieses Sukkot liegt östlich des Jordan. Eigentlich ist ja geplant gewesen, dass das ganze Volk über den Jordan ziehen sollte. Und dann wäre dieses Sukkot eigentlich auch nur eine Durchgangsstation gewesen. Aber Ostjordanland ist ein fruchtbares Gebiet. Und 2,5 Stämme, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die haben gesehen, da lässt sich gut leben. Da ist gute Weide für die Tiere. Kühe von Bashan sind bekannt. Ich bin da mal durchgefahren, das ist wirklich üppig grün da drüben. Das verspricht jetzt Wohlstand. Und so wurde dieses Sukkot, das wie die beiden anderen eigentlich nur eine Durchgangsstation hätte sein sollen, zu einem Daueraufenthaltsort. Vielleicht ein Bild für manches auch in unserem Leben, in unserer Zeit. Etwas, das nur eine kurze Zwischenstation hätte sein sollen, das wird zum Dauerwohnsitz. Gründe, sicher wie hier, materielle Dinge. Genau wie den 2,5 Stämmen Israels. Zunächst als Einsetzung des Fests, die finden wir in 3. Mose 23, Verse 34 bis 43. Ich lese den Schlussteil. Also zunächst eine Erinnerung an die Wüstenwanderung. Sukkot, das ist der Name von Orten, die eigentlich immer nur als Durchgangsstation gedacht gewesen waren. Und jetzt sagt Gott, 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. 3. Mose 23, Vers 42 und die folgenden. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und das ist interessant, diese Erinnerung an die Wüstenwanderung und dann eine Verordnung Gottes für die, die im Land wohnten, die einen fixen Wohnort hatten, ein Haus, Lehm, Ziegel, vielleicht sogar hinter hohen Stadtmauern, ihr Zuhause hatten. Einmal im Jahr sagt Gott raus. Heraustreten aus all dieser Stabilität und Sicherheit und wieder in Laubhütten wohnen. Wie damals, als ihr unter der Führung Gottes durch die Wüste gezogen seid. Eine Woche lang das noch einmal spüren, wie das damals war, unterwegs zu sein in der Wüste, angewiesen auf Gott, auf seinen Schutz, seine Wegweisung, seine Versorgung durch Gott. Wüste ist ja vor allem auch diese geistliche Größe, wo ich sage, da bin ich angewiesen auf Gott. Das ist nicht mehr Kulturland, da bin ich auf Gott geworfen. Und wenn Gott sich hier in dieser Situation in der Wüste nicht als Gott erweist, dann bin ich aufgeschmissen. Wenn er mich da hängen lässt, dann geht es nicht weiter. Wüste hat immer auch preisgegeben sein. Und wir schaffen natürlich jede Menge an Sicherheiten, an Stabilitäten, an Festen, an Beständigen. Gott sagt, alles gut, ich will es euch auch nicht wegnehmen, aber einmal im Jahr, da geht ihr raus. Da geht ihr raus aus diesem Festgefügten, da geht ihr raus aus diesem Stabilen, da geht ihr raus, was ihr als Sicherheiten geschaffen habt. Ihr könnt sie behalten, aber geht einmal raus, um zu wissen, wie es war unterwegs damals in der Wüste. Im Provisorium. Das Fest wird im Herbst gefeiert. Wenn es anfängt, kühler zu werden, sich andere in die Häuser verziehen, genau dann soll das Volk Gottes aus den festen Mauern heraus und in so eine provisorische Hütte ziehen und damit ein Zeichen setzen. Es geht wirklich um ein bewusstes Zeichen dafür, dass diese Welt nicht das bleibende Zuhause ist. Und es ist nicht einmal nur so tun, als ob, sondern es geht um ein Zeichen, die Welt ist nicht das bleibende Zuhause. Die eigentliche Illusion ist die Welt. Diese Welt wird vergehen. Diese Welt wird uns nicht ewig tragen. Wir werden rausgehen aus dieser Welt. Die Welt ist die Illusion. Das ist jetzt nicht gut hinduistisch gedacht, die sagt, es ist alles Maya, Illusion. Sondern die Welt ist einfach nicht das Letzte. Das soll als Zeichen gesetzt werden. Das scheinbar feste Haus, das uns einreden will, dass hier unsere Sicherheit und unser Zuhause ist. Aber es stimmt nicht. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, in 1. Chronik 29, 15 lesen wir, wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. So betet David gegen Ende seines Lebens. Er hat recht. Nur wir vergessen es immer wieder. Und wir verwurzeln uns immer wieder, klammern uns an diese Welt, verkrallen uns hier in diese Verhältnisse, leben doch halt immer wieder nur für dieses Leben. Wir haben eine Missionarin draußen gehabt, lange Jahre in Mikronesien, Birgit. Und die haben erlebt, mussten sich auch ein Dach über den Kopf bauen. Kannst du auch in Mikronesien nicht einfach nur im Freien hausen. Aber dann haben sie gemerkt, dass Termiten sind. Und die Termiten, die fressen ihnen buchstäblich das Dach über dem Kopf weg, finden sogar ihren Weg durch den Zement hindurch. Das ist unglaublich. Warum hat Gott die Termiten geschaffen, haben sie dann gefragt. Antwort: damit wir daran erinnert werden, dass das hier nicht für immer bestehen wird. Sie haben es dann trotzdem saniert, ist schon klar. Aber Sukkot wird so zu einem ganz kraftvollen Zeichen wider den Betrug dieser Welt. Es gibt viel Schönes in dieser Welt, nicht verwunderlich. Gott hat es geschaffen. Und wir können Gott durchaus auch dadurch loben, dass wir die Dinge dieser Welt mit Freuden wahrnehmen und genießen. Und es ist schön, wenn wir dafür offene Augen und ein offenes Herz haben, einen Mund, der dann vielleicht in einem Lied zur Ehre Gottes das auch zum Ausdruck bringt. Wir dürfen es lieben, wir dürfen es loben, Gott dafür, wir dürfen dafür danken. Aber diese Welt in ihrer Gefallenheit oder besser gesagt in der Gefallenheit auch unseres Herzens hat eben auch was Betrügerisches an sich. Sehr oft mehr Schein als Sein. Sehr oft wird das Materielle zum Konkurrenten Gottes. Das war nicht umsonst, dass ihr das gesagt habt, liebe Leute. Ich habe euch nichts zu bieten. Tut mir leid. Des Menschen Sohn hat keinen Stein, wo er sein Haupt drauflegen könnte. Vögel haben Nester, Füchse haben Gruben, der Menschensohn hat nichts. Er ist ein Wanderer, ja, sind wir beim Thema. Er ist unterwegs und ich kann euch nichts bieten. Ich biete mich euch an. Allerdings, ich bin das Leben. Habt ihr mich, habt ihr alles, selbst wenn ihr sonst nichts hättet. Habt ihr mich nicht, habt ihr nichts, selbst wenn ihr sonst alles hättet. Aber es ist halt so, in dieser Welt, da ist das Materielle so oft der Konkurrent des Geistlichen. Das Fleisch missbraucht die Dinge, um eine Konkurrenz gegen Gott aufzubauen. Es wird erst in der Herrlichkeit sein. In der Vollendung. Und das wird ein Stück gewaltige Erlösung sein. Erst in der Vollendung wird das Materielle nicht mehr der Konkurrent Gottes sein. Doch die neue Stadt, wir haben es ja gestern gesehen, ne? Das ist schon ein ordentliches Ding. Aber erst in dieser neuen Welt wird die Stadt nicht mehr der Konkurrent Gottes sein. Erlöst sind wir, wenn wir das Geistliche haben und es im Materiellen genießen, ohne dass das einander widersteht. Also, Vorsicht mit dem Betrug dieser Welt. Darum sagt Gott, Laubhütten, raus, gehen wir, marsch. Drum, dieses große Pilgerfest, dieses dritte Pilgerfest, ein Fest, das Gott, das Volk, aus dieser Illusion der Welt in die Wirklichkeit des Geistlichen zurückholen sollte, in die Wirklichkeit, die unendlich weit über das Leben in dieser Welt hinausgeht. Und diese Wirklichkeit ist die kommende Welt. Diese Welt vergeht. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Hebräer 13, Vers 14. Und wie gesagt, das regelmäßig einüben. Mindestens einmal im Jahr bewusst machen. Das Leben in dieser Welt ist wie diese Hütte, nur ein Provisorium. Und noch dazu ein sehr anschauliches. Zweite Überschrift bei Sukkot, also das eine, aus den Sicherheiten heraus, da hinein, wo man wieder ganz auf Gott geworfen ist, sich auf ihn verlassen muss. Zweites, Sukkot feiern und den Auszug einüben. Und natürlich verbunden damit unsere Angst vor einem schmerzhaften Prozess. David redet davon, dass wir Fremdlinge sind, dass unser Leben ist wie ein Schatten, der nicht bleibt. Und das weckt bei uns nicht nur angenehme Gefühle. Paulus beschreibt es einmal in seinem zweiten Brief an die Korinther, 2. Korinther 5, die ersten 4 Verse. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Oh ja, es wird gebaut. Es gibt ja das. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Ich habe ja regelmäßig am Morgen so 1-2 Glaubenskrisen. Eine besteht darin, dass ich vorm Spiegel stehe und die uralte Menschheitsfrage in mir aufbricht. Gott, wie kannst du das zulassen, wenn ich mich da sehe? Keine Ahnung, wer das ist, der als dieser Fremde, der meinen Pyjama trägt, sicherheitshalber werde ich ihn rasieren. Ein anderer Gedanke ist dann, dass ich angefangen habe, mich in den Spiegel zu schauen und sage, oh Gott, Grund zu loben, der Abbruch dieser irdischen Hütte schreitet wirklich zügig voran. Und das dritte ist ein fröhliches Halleluja. Jesus, heute trägst du ein etwas interessant aussehendes Gesicht. Irdisches Haus, dieses Leben und alles, was dazugehört, das ist die Hütte, die eines Tages abgebrochen wird. Dieser Leib, wir werden umziehen müssen. Wenn der Umzug abgeschlossen ist, dann wird uns keinen Moment lang Leid sein um diese Hütte, denn das, was wir anstelle dieser Hütte als neues Zuhause bekommen, unseren Auferstehungsleib, das ist so weit über jeglichen Vergleich erhaben, dass das jetzige nie mehr auch nur für einen kurzen Moment ein Thema sein könnte. Aber der Weg bis dahin, der macht uns manchmal zu schaffen, macht uns manchmal Angst. Tröstlich, dass auch der schöne große Apostel Paulus nicht erhaben war über solche beklemmende Gefühle. Und so schreibt er in diesen Versen auf der einen Seite die große Sehnsucht nach der Behausung, die neu ist, die vom Himmel ist. Oh ja, wir kriegen von ihm einerseits diese großartigen Aussagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, aber er kennt halt auch das Beschwertsein. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Wir möchten nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Und dieses entkleidet werden, dieses Ausziehen müssen aus unserer irdischen Hütte, das ist und bleibt auch für Christen ein schwieriger, oft schmerzhafter Prozess. Wer Menschen schon begleitet hat auf letzten irdischen Wegen, der weiß, wovon Paulus hier spricht. Und auch bei großen Vorbildern des Glaubens kann an dieser Stelle oft noch einmal eine überraschende, tiefe Krise und Angst kommen. Das gute Ende ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Drum der verständliche Wunsch, nicht entkleidet werden, sondern gleich überkleidet werden, gleich rund erneuert werden. Gleich den Auferstehungsleib kriegen, gleich das neue Gewand drüber gezogen bekommen. Major Thomas, Gründer der Fackelträger, Mann mit einer fröhlichen Naherwartung. Und jeder Mensch muss Naherwartung haben. Naherwartung ist gesund. Und wenn Jesus im nächsten Moment wiederkommt, Besseres kann uns nicht passieren. Egal welches endzeitliche Entrückungskonzept wir haben, ist ja wurscht. Ne? Aber Naherwartung, das heißt, dass er kommt. Major hat das auch gehabt und lange Zeit wollte er nicht wahrhaben, was kommen musste oder würde. Doch alt werden und krank und schwach werden. Und am 1. August 2007 ist er dann doch zuerst ausgezogen und dann in sein neues Zuhause eingezogen. Er musste auch underground. Er wollte immer gleich den Lift nach oben, nein, muss unten durch. Und unten ist oft wirklich unten, gell? Da kann man noch einmal ganz weit unten sein. Umzug macht Angst, die Angst ist normal. Paulus beschreibt es mit dem Bild des Entkleidetwerdens, wobei also zerschlissen ist das ja auch schon so einigermaßen, nicht? Und wir brauchen uns nicht anfangen, unsere Krankengeschichten zu erzählen. Therese von Avila hat da so ein herrliches Gebet und eine Zeile oder Doppelzeile in diesem Gebet: Bewahre mich davor, anderen meine Krankengeschichten ständig zu erzählen. Und ich habe das immer wieder auch erlebt, wenn jemand anfängt, dann über Krankengeschichten zu reden. Also ich verlasse das Lokal. Ich mag es auch nicht. Es ist schwer. Und es ist überhaupt nicht lustig. Und das Gewand wird brüchig und durchscheinend. Der Hebräerbrief hat in Kapitel 12 eine spannende Sache geschrieben. Hebräer 12, 26 bis 27. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern. Nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit nur das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. So ein schöner Schachtelsatz. Das noch einmal zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Also ein Erdbeben, das alles erschüttert, in dem vieles zerbricht, was ein Mensch sich so im Lauf seines Lebens aufgebaut hat, oder wenn es langsamer geht, dieses Entkleidetwerden, das nicht immer einfach ist. Wenn die Sinne nachlassen, wenn das Leben eines Menschen sich entzieht, wie gesagt, vielleicht hat man es ja schon miterlebt. Ist nicht schön. Dann bleibt auch oft nicht viel übrig von Heldentum. Es kommen auch diese entwürdigenden Umstände des Leibes. Ja, muss ich euch nicht vorreden, Herr. Wir können froh und dankbar sein, wenn wir immer wieder den notwendigen Trost empfangen, dass wir wandern im finstern Tal, aber du bist bei mir, dein Stecken und Stab, das tröstet mich. Psalm 23. Und wenn die Hoffnung immer wieder als Lichtstrahl am Horizont auftaucht und wir dann erleben, der Herr trägt wirklich durch, doch, ja. Und was das Bild noch viel mehr aussagt, er ist da, er ist vorangegangen und wir hören den vertrauten Klang des Stabes und seiner Stimme. Der Hirte im Orient geht ja der Herde voran. Und wenn sie durch so ein Wadi gehen müssen mit der Herde, dann schlägt der Hirte mit dem Stab an den Felsen. Und das Schlagen des Stabes vergewissert die Herde, vielleicht wenn es schon gegen Einbruch der Dunkelheit ist, vergewissert der Herde, er ist da. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Also, wir sollen etwas einüben, ausziehen müssen aus unserem jetzigen Zuhause, es wird irgendwann kommen. Wann, in welcher Form, wir wissen es nicht. Vielleicht ein kurzes, heftiges Erdbeben oder ein langsames Entkleidetwerden. Keiner hat es in der Hand. Doch ein paar wenigen der allerletzten Generation wird es vergönnt sein, das Neue drüber gezogen zu kriegen, ohne vorher ausziehen zu müssen. Aber dafür müssen die womöglich zuerst durch die große Trübsal. Auch wieder nicht richtig lustig, gell? Aber Gott sagt es seinem Volk: Übt das schon einmal ein. So für eine Woche raus aus den festen Mauern, der scheinbaren Sicherheit des Hauses, wohnen in der Laubhütte. Unbequem, ja, okay, bist vielleicht kein Typ für Campingabenteuer, ist wurscht trotzdem. Eine Woche im Jahr wohnen in der Hütte und sich wieder bewusst machen: Diese Welt ist nicht mein bleibendes Zuhause. Dieser Leib ist nicht die endgültige Wirklichkeit. Alles vergeht. Jesus kommt, er ist da. Und darum, ein drittes noch, bevor wir dann in die Pause abtreten, Freude ist der Grundtenor dieses Festes. In diesem Fest war nicht die Angst vor der Erschütterung bestimmend, kein beklemmendes Gefühl angesichts des bevorstehenden Auszugs, sondern Freude. 3. Mose 23, Vers 40b. Ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. 5. Mose 16, die Verse 13 bis 15. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne, von deiner Kälte. Das ist übrigens aus der Fest der Weinlese her. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise, die Witwe, die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Erde und in allen Werken deiner Hände. Und darum sollst du fröhlich sein. 2-3 Mal kommt das im Zusammenhang mit diesem Fest vor. Fröhlich sein. Und nicht nur du selbst, sondern Sohn, Tochter, Knecht, Magd, Levit, Fremdling, Waise, Witwe in deiner Stadt. Laubhüttenfest ist ein fröhliches Fest, das fröhlichste Fest überhaupt für Israel. Bei Laubhütten sind die Israelis heute gar nicht so scharf auf Touristen. Da sagen, da wollen wir unter uns sein, da wollen wir fröhlich sein und nicht der Tourist durchschleißen müssen. Und ich habe es von manchen Jahren gehört, dass man dann die Zahl der Touristen auf handverlesene Zahlen kontingentiert hat, weil man wirklich sagt, das ist unser Fest, das ist unser fröhlichstes, hellstes, schönstes Fest. 3-mal ist es deutlich gesagt worden. Gott sagt eben nicht, zieht Lumpen an und geht in Büßergewand und in Sack und Asche hinaus in die Wüste, hungert und dürstet euch dort eine Woche lang fast zu Tode. Nein, Gott ist nicht weltverneinend. Er schuf die Welt für uns zur Freude, zum Genießen. Entsprechend wird dann auch die Laubhütte dekoriert. Da gibt es recht luxuriöse Ausführungen, da gibt es ärmlichere Varianten. Vor allem mit Schätzen aus dem Reichtum der Ernte, mit Dingen, die Freude zum Ausdruck bringen. Man trägt die ganze Woche übrigens auch festliche Kleider. Es gibt Festmahlzeiten und das Familienoberhaupt hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wirklich alle fröhlich sein können. Und damit steht dieses Fest natürlich in dieser großen, interessanten Spannung. Vergänglichkeit einerseits, aber Vorfreude auf das, was kommt. Und keine Weltverachtung. Sehen wir dieses fröhliche Hin und Her. Es vergeht, aber wir verachten es deswegen nicht. Wir freuen uns auf das, was kommt, auf das, was bleibt. Drum leben in der Laubhütte. Darum die Dinge wieder an den richtigen Platz rücken. Gerne zurückkehren in die Sicherheit, aber immer wissen, tragen tut's nicht. Halten wird's nicht. Und so brauchen wir da immer diese gesunde Balance. Ich kann die Dinge dieser Welt genießen, in dem Wissen, dass ich sie auch wieder loslassen muss. Es muss nicht immer neu eingeübt werden. Es muss immer wieder neu eingeübt werden. Auch für uns. Wir fallen natürlich gern, wie immer, von beiden Seiten vom Pferd runter. Es gibt Christen, die nur auf das Jenseits bezogen leben, diese Welt verneinen, sie nur als Jammertal durchschreiten und bei jeder irdischen Freude schon fast als schlechten Gewissen haben. Es ist ja Verwandtschaft von meiner Frau hier. Und ihr müsst mich also schützen, der Rest hier. Die 2 sehen auch nicht allzu schwach aus. Aber meine Frau kommt aus einem Clan, der hat schon ganz gerne auch zu Schwerblütigkeit geneigt, zum diese Erde, ein Jammertal, das muss durchschritten werden. Und wenig Freude und Essen, das ihm schmeckt eigentlich. Ja, muss das sein? Ich karikiere. Meine Frau weiß auch, dass ich das immer wieder erzähle. Und ich habe das dann auch so miterlebt, wenn man dann zusammensaß im größeren Familienkreis und Geschichten erzählt. Es war manchmal schon so ein bisschen bedrückt. Und ich bin dann halt auch dabei gewesen. Und ich habe dann halt die Leute angeschaut da und mich in der Umgebung umgeschaut. Es war blauer Himmel, die Vögel zwitschern, es duftet, es blüht, herrlicher Sonnenschein. Joe. Und dann wieder. Herrlicher Sonnenschein. Joe. Und dann wieder. Christen haben aus dieser Jammertal-Philosophie dann sich auch jetzt auch zurückgezogen von dieser Welt und wollten nicht zurecht dienen. Die andere Seite vom Pferd, wo man natürlich runterfallen, absolut verkrallt in dieses Leben, in den Freuden dieses Lebens aufgehen, dass es fast keinen Unterschied mehr zu Nichtchristen erkennt. Und in der Kirchengeschichte gab es sehr oft das Erstere. Wir haben schon eine Kirchengeschichte, die uns das Leben auch ständig als Leidensgeschichte verkaufen will. Viel Weltverachtung, viel Leibverneinung. Wir haben das in der Kirchengeschichte, dass wir so eine augustinische Injektion mitbekommen haben. Augustinus war ja jemand, der lange Zeit, auch mindestens 9 Jahre bei den Manichäern war, so eine gnostische Sekte, sehr weltverachtend. Und da ist vieles reingekommen. Das hat wiederum im Hintergrund diese ganze platonische Philosophie, wo nur die Ideen das Gute sind und das Physische, das ist das Vergängliche, Minderwertige und so weiter. Und durch Augustinus ist da was hereingekommen, auch in die Kirche, dass sehr viel an Weltverachtung, Lebensverneinung, Leibverneinung, Genussfeindlichkeit mit hereingebracht hat. Ja? Wir schwanken da. Inzwischen ist natürlich das komplett umgekehrt und die Kirche hat es uns auch ganz gut vorgemacht, dass man in dieser Welt, die so ein Jammertal ist, auch zwischen Gold und Brokat sich prima einrichten kann. Und da gibt es ja irgendwo sogar einen ganz spannenden Bischof oder irgend so, aber ich sage jetzt nicht wo, der hat schon auch mal für seine Badewanne seiner Exzellenz goldene Wasserhähne verwendet, ja. Und dann gibt es wieder die anderen, gell? Die trauen sich oft von ihrer Prägung her fast nicht, sich an irgendetwas zu freuen. Psalm 104, Vers 14, Psalm 104, 14, 15. Ich will dir nicht nur Stärke geben, Kraft für deinen Dienst, sondern auch Freude und sogar etwas scheinbar so Überflüssiges wie Schönheit. Ich weiß nicht, wo ihr euch einsortiert. Ich kann das Leben genießen und ich kann mich freuen an einem guten Bierchen oder einem schönen Glas Wein. Und dann kann ich wieder umschalten. Jetzt nicht, weil ich so toll bin, gell? Aber dann kann ich wieder umschalten auf Funktionsmodus, auf Reisen, Dienstreisen. Dann ist mir wurscht, wo ich schlafe, dann ist mir wurscht, was ich esse. Im Ernstfall stecke ich mir eigenes mit. Hier ist ganz wenig Funktionsmodus. Ich bin da untergebracht am prominenten Deck und würde mir ausbitten, dass wir das auch beibehalten können. Hier ist wirklich gut sein. Aber ich habe meine Reisen auch gehabt in Rumänien oder Albanien und so und da fragst du besser nicht, was das ist, was da am Tisch ist. Nee, es war immer gut, ich habe auch alles erlebt. Also einüben, diese gesunde Balance. Freude als Grundtenor, aber auch Wissen, wir bleiben in einer Spannung. Die Dinge sind gut, aber wenn sie uns zu Götzen werden, dann wird es problematisch. Die Mittel sind völlig in Ordnung, sie werden gebraucht. Aber wehe uns, sie werden uns zur Mitte im Leben. Bevor Pause ist, hier so ein paar Bilder, das ist ganz spannend, wie da auch im urbanen Israel, die können nicht alle nach Jerusalem marschieren, da gibt es ja dann ein echtes Gedränge, wie da die Sukkas da so an den Wohnblöcken sogar angebracht werden. Unten sind Sucker aus Meerscheren, die sind anders wieder gebaut und dann hast du wieder solche Laubhütten, in denen man dann während dieser Woche da wohnt.